Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Am Mikrofon Jan Dries am heutigen Karfreitag mit einer Sendung, die sich auseinandersetzt mit der Kreuzigung im Werk des Literaturnobelpreisträgers Thomas Mann. Außerdem schauen wir auf eine seiner frühen Novellen, die den Titel trägt Beim Propheten aus dem Jahr 1904. Es wird gehen um die Bedeutung des Grals und sein Verhältnis zum letzten Abendmahl Christi. Und zur Seite steht hierfür der Thomas-Mann-Experte Rolf Füllmann, mit dem ich später sprechen werde, nachdem wir den Meister selbst gehört und jene Musik wenigstens en passant wahrgenommen haben, die im Hintergrund bereits als Motiv dieser Sendung unterlegt ist, nämlich die Lohengrin-Ouvertüre Richard Wagners, aus der wir mehr hören werden, nachdem der Literaturnobelpreisträger seine Hörerinnen und Hörer begrüßt mit dem Anfang einer ganz besonderen Sendung aus dem Jahr 1954.
Ich habe der Musik von früh an gelauscht, aufmerksam, nicht nur mit sinnlichem Interesse, sondern mit geistiger Aufmerksamkeit und habe mir gesagt, so sollte man es auch machen. Und dann habe ich allerdings öfters versucht, es wirklich auch so zu machen.
Auf die gerade gehörte Weise eröffnete Thomas Mann im Frühsommer des Jahres 1954 die Sendung Wer wünscht was im Süddeutschen Rundfunk. Damals kommentierte er, anderthalb Jahre vor seinem Tod, Lieblingsstücke klassischer Musik. Thomas Mann las außerdem aus den Romanen Der Zauberberg und Dr. Faustus und, hier kommen wir zum Thema der heutigen Sendung, er sprach auch über Richard Wagners Lohengrin auf eine Weise, die geradezu verführerisch ist.
Den Anfang machen wir also mit dem Lohengrin-Vorspiel. Ja, daran knüpfen sich nun für mich schon ganz frühe Jugenderinnerungen, musikalische Jugendeindrücke, die mein ganzes Leben lang nachgewirkt haben. Ich erinnere mich, wie ich als junger Mensch, als Junge, als Schüler zum ersten Mal und dann wiederholt in dem einigermaßen unzulänglichen Lübecker Stadttheater den Lohengrin hörte. Und diese Lohengrin-Aufführungen werde ich nie vergessen. Sie sind überboten worden später durch viel prächtigere und vollkommenere, aber meine dankbarste Erinnerung knüpft sich eben doch an diese ersten Jugendeindrücke. Das Vorspiel, das wir hören werden, habe ich nun von jeher ganz besonders in mein Herz geschlossen. Es ist ein herrliches Stück. Der Gipfel der Romantik, möchte ich sagen. Und es ist ja kein Wunder, dass die Romantik ihren Gipfel nicht im Sprachlichen, nicht in der Dichtung, sondern in der Musik, in Tönen erreicht hat.
Das sagte Thomas Mann im Frühsommer des Jahres 1954, als er zu Gast war in der Sendereihe Wer wünscht was des Süddeutschen Rundfunks und in dem er noch einmal erinnerte an seine tiefe Beziehung zum Gral, jenem mirakelhaften Objekt, nach dem bereits zahlreiche Figuren und auch reale Personen der Vergangenheit gesucht haben, unter anderem in der Annahme, dieser Gral sei der vieldeutige Kelch des letzten Abendmahls Jesu Christi. Es ist ein Kelch, der auf herausgehobene Weise bedeutsam ist im Werk Thomas Manns. Wir hören kurz eine Erläuterung, auf die im Folgenden näher eingegangen werden soll.
Insgesamt hinterlässt das Werk Wagners einen die Musik und ihr Theater übersteigenden metaphysischen Eindruck. Das zeigt sich nicht zuletzt mit seiner Mystik vom Heiligen Gral, dem Gefäß, in das der Sage nach das Blut Christi geflossen sein soll, einer Mystik, die sich von der Gralsarie Lohengrins bis zur Gralsoper bzw. zum Bühnenweihfestspiel Parsifal spannt. Angesichts des schwächlichen Sachsen Richard Wagner ist für Thomas Mann die Entstehung des Gesamtwerks selbst ein Geheimnis und Rätsel. Zitat: Ja, es ist schwer, hier nicht an einen metaphysischen Eigenwillen des Werkes zu glauben, das nach Verwirklichung strebt und dem das Leben seines Erzeugers nur Werkzeug und freiwillig unfreiwilliges Opfer ist. Zitat Ende. Im lebenslangen Kraftakt seines künstlerischen Schaffens, im Willenskrampf, der der Kunst dient, wie im Parsifal der verwundete, schwächliche König Amfortas dem Heiligen Gral und seinem Ritterorden, offenbart sich für Thomas Mann gleichzeitig Leiden und Größe Richard Wagners. Auch der Schöpfer des Amfortas vollendet das heilige Werk, wie es im Textbuch des Parsifal genannt wird. Wagners in der Tempelbude des Festspielhauses im Bayreuther Theater Lourdes dargebotenes Werk geht über den Anspruch der Opernunterhaltung in der Belle Epoque weit hinaus.
Sie hörten einen Ausschnitt aus einem Buch, das vor wenigen Wochen erschienen ist und das den schlichten Titel trägt. Thomas Mann, Literaturkompakt, aus dem feinen Tektum Verlag in Baden-Baden, geschrieben von Rolf Füllmann, Literaturwissenschaftler aus Köln, mit dem ich jetzt verbunden bin. Ich grüße Sie, Herr Füllmann.
Ich grüße Sie, Herr Drees.
Rolf Füllmann, über Ihre Thomas-Mann-Einführung sind wir zu der Idee dieser Sendung gekommen, der wir den Titel geben: Karfreitag beim Propheten, Thomas Manns Gralssuche und die christliche Humanität. Ihr Einführungsband beschränkt sich auf knapp 250 relativ kleine Seiten, ist reich bebildert dagegen und, wie es der Reihentitel andeutet, kompakt. Und obwohl Sie sich beschränken mussten in Ihren Ausführungen, taucht der Gral immer wieder auf. Vielleicht auch bezugnehmend auf die gerade gehörte Ouvertüre. Was interessierte Thomas Mann an dem Gral, an dem Abendmahls- oder auch Blutkelch? Wie hat er eben diesen Gral verstanden?
Thomas Mann hat diesen Gral kennengelernt über Richard Wagner. Und zwar nicht über das Bühnenweihfestspiel Parsifal. Das durfte er nämlich gar nicht sehen, weil Aufführungen dieses Bühnenweihfestspiels außerhalb von Bayreuth verboten waren. Er hat es aber kennengelernt, diesen Gral, in der Saison 1892-93 über die Gralsoper Lohengrin, um den gesagten Gralsritter Lohengrin, und das hat ihn eben lebenslang fasziniert, jenes Gefäß, das nach einer mittelalterlichen Legende zunächst einmal der Abendmahlskelch des letzten Abendmahls war und dann am Karfreitag zum Gral wurde, in dem der jüdische Ratsherr Josef von Arimathea das Blut Christi nach dessen Tod am Karfreitag auffing in diesem heiligen Kelch. Und das ist ein Thema, das Thomas Mann nie losgelassen hat. Und hier hat er wieder ein Konzept angewandt, das er in vieler anderer Hinsicht auch angewandt hat. Ein Konzept der Humanisierung des Mythos, weg vom Gralsgeheimnis in der Ritteroper Lohengrin hin zur Humanität, zur christlichen Liebe. Das ist im Grunde genommen sein Konzept des angewandten Christentums. Und dieses angewandte Christentum, das verstand er wirklich sehr konkret, nämlich auch innerhalb der Kämpfe des Zweiten Weltkriegs als antifaschistische Solidarität, wie er es dann eben auch in einer Kirchenrede bei den protestantischen Unitariern sagte. Ganz konkret, diese Kirche hat angewandtes Christentum ausgeübt, indem sie seinen Bruder Heinrich und seinen Sohn Golo retteten vor den Nazitruppen über jenes Gebirge, in dem der Sage nach, der Legende nach, auch die Gralsburg Monsalvat liegen soll, die Pyrenäen an der französisch-spanischen Grenze.
Ja, hier ist es dann offensichtlich, dass es nicht mehr um Mystik geht, sondern um Menschlichkeit. Und auf besondere Weise steht der Gral im Mittelpunkt einer an Karfreitag spielenden frühen Novelle Thomas Manns, die im Jahre 1904 einen merkwürdigen Menschen vorstellt. Sie trägt den Titel Beim Propheten und sie beruht auf einem wahren Erlebnis. Der Stefan-George-Jünger Ludwig Derleth hat zum Karfreitag eben dieses Jahres eingeladen, 1904, um aus seinem pseudo-prophetisch-poetischen Werk Proklamationen zu lesen. Thomas Mann war zugegen und hat für die Wiener Zeitung Neue Presse darüber berichtet. Einen Tag danach berichtet er, Zitat, der neuen Freien Presse habe ich für ihre Osternummer, weil sie mich nicht in Ruhe ließ, einen unglaublichen Schmarren in anderthalb Tagen zusammengeschmiert und betrachte mich fortan nicht mehr als literarisch unbescholten. Hoffentlich ist der Dreck zu spät gekommen. Seine Erzählung erschien dann tatsächlich sehr viel später, nämlich erst in der Pfingstnummer. Rolf Füllmann, welcher Veranstaltung wohnte Thomas Mann an jenem Karfreitag bei?
Ja, das ist eine ganz interessante Frage. Erst einmal, es ist am Karfreitagabend. Ja, das ist die Stunde, in der Jesus dann hinabgestiegen ist zu den Toten, wie es im Glaubensbekenntnis heißt. Und das ist die Stunde wahrscheinlich der falschen Propheten. Und Derlet, der an sich ein ganz harmloser Zeitgenosse war, der hielt sich tatsächlich für einen Propheten. Das hat er sich ein wenig abgeschaut von dem bedeutenden Dichter Stefan George. Und er hielt dann eben in seiner ärmlichen Dachwohnung in München entsprechende, ja, quasi Gottesdienste. Bei der Novelle, beim Propheten aus dem Jahre 1904, ist der Prophet eigentlich noch eine Art harmloser, komischer Heiliger. Interessanterweise taucht diese Gestalt aber als Daniel zur Höhe bei dem antifaschistischen Exilroman Dr. Faustus, einer Art Psychoanalyse der deutschen Märchenseele, ist das wieder auf. Er ist hier allerdings kein komischer Heiliger mehr, sondern eben eine gefährliche Führer- und Führergestalt gemäß des Grundsatzes, den er ja auch schon in der Novelle von 1904 verkünden lässt. Ich überlasse euch zur Plünderung die Welt. Und das ist natürlich etwas, was in den 40er Jahren auf andere gefährliche Propheten, Bruder Hitler, wie Thomas Mann das in einem Essay nannte, zutrifft. Und hier wird das Ganze dann eben von einer Studie über esoterische Künstlerzirkel im München der Prinzregentenzeit tatsächlich hochpolitisch und auch hochgefährlich.
Wir befinden uns in einer Dachkammer. Wir sind jetzt zu dieser Erzählung gekommen über Lohengrin, über den Gral, über Ihre Wagner-Betrachtung, Herr Füllmann. Wie kommt nun wieder dieser Karfreitag? Und vor allen Dingen, wie kommt das letzte Abendmahl und die Kreuzigung Christi in diese Geschichte? In dieser Geschichte sind mehrere Menschen in besagter Dachkammer und jemand liest diese Proklamationen vor. Was hat das nun mit dem letzten Abendmahl zu tun?
Ja, das Ganze findet statt in Anwesenheit von 12 Personen. Im Zuge der damals schon virulenten Gleichberechtigung sind es Frauen und Männer. Zum Teil sieht man da auch den Simplicissimus-Humor, also dieser böse Humor der Münchner Satirezeitschrift, bei der Thomas Mann zeitweise auch einmal Mitarbeiter war. Es ist ein junger Philosoph, der karikaturhaft dargestellt wird und aussehen soll wie ein Känguru. Da denken wir heute natürlich an die Känguru-Chroniken. Auch hier ist das Känguru ein Philosoph. Aber viel wichtiger als diese 12 Jüngerinnen und Jünger ist natürlich die Parodie des Abendmahls. Hier haben wir keinen Abendmahlskelch. Wir haben natürlich auch keinen Gral, der durch das Blut Christi zum Gral am Karfreitag überhaupt werden kann. Sondern wir haben einen Becher, einen profanen Becher mit Rotwein. Und wir haben einen Rosinenkuchen. Das ist auch nicht gerade eine Fastenspeise. Die Rosinen stehen wohl für die Rosinen, die sich unser falscher Prophet aus der Religions- und Geistesgeschichte pickt, indem er Napoleon genauso als großen Mann hier bei seinem Ritual ausstellt, wie den Atheisten Nietzsche, aber auch den Prediger Savonarola. Also es ist eine Parodie eines Gottesdienstes und auch die Parodie eines Abendmahls mit einem Becher statt des heiligen Kelches oder gar des heiligen Grals.
Und diese Stelle ist durchaus bemerkenswert. Wir hören kurz hinein in Thomas Manns Novelle beim Propheten. Wir sind immer noch in der Dachkammer und gerade noch liest ein Jünger aus den Proklamationen seines Herrn.
Der Jünger las eine Stunde. Dann trank er zitternd einen Schluck aus dem Becher mit rotem Wein und griff nach neuen Proklamationen. Schweiß perlte auf seiner niedrigen Stirn, seine wulstigen Lippen bebten und zwischen den Worten stieß er beständig mit einem kurz fauchenden Geräusch die Luft aus der Nase aus, erschöpft und brüllend. Das einsame Ich sang, raste und kommandierte. Es verlor sich in irre Bilder, ging in einem Wirbel von Unlogik unter und tauchte plötzlich an gänzlich unerwarteter Stelle grässlich wieder empor. Lästerungen und Hosianna, Weihrauch und Qualm von Blut vermischten sich. In donnernden Schlachten ward die Welt erobert und erlöst.
Rolf Füllmann, wir haben den Karfreitag des Jahres 2021 und was wir gerade hörten, fand statt am Karfreitag 1904. Es klingt aber beinahe so, als befänden wir uns im Neuen Testament. Wie kann eine profane Lesung, Karfreitag hin oder her, auf Thomas Mann diesen Eindruck gemacht haben? Denn es war eine reale Lesung, die er hier beschreibt.
Ja, der Eindruck war zunächst einmal ein befremdlicher. Das alter Ego, aus dessen Perspektive das hier gezeigt wird, ist ja eher befremdet, kennt die anderen Personen nicht. Was fehlt ihn? Was befremdet ihn? Es fehlt, das sagt diese Person, der sogenannte Novellist ja auch, ein wenig Gefühl fehlt beim Propheten und es fehlt vor allen Dingen das, was im Neuen Testament, im ersten Korintherbrief, als ganz wesentlich herausgestellt wird. Das Höchste aber ist die Liebe. Das fehlt, ja, aus diesen Kriegsschilderungen. Später werden wir dasselbe erleben bei den Kriegsschilderungen des Ersten Weltkriegs im Zauberberg. Da wird die Frage gestellt, wird daraus einmal die Liebe ersteigen? Und dieses wesentliche Element des Christentums, das fehlt hier. Deswegen ist dieser Prophet im Gegensatz zu dem Helden einer weiteren Prophetennovelle Thomas Manns, die er im Zweiten Weltkrieg aus Solidarität mit dem jüdischen Volk schrieb, der Moses-Novelle Das Gesetz, eben kein echter Prophet wie Moses, die Gestalt, die zum Beispiel auch im Koran am meisten überhaupt erwähnt wird, sondern es ist ein falscher Prophet. Ihm fehlt das Wesentliche, das Höchste, die Liebe.
Vielen Dank, Rolf Füllmann. Danke, dass Sie für unsere Büchermarkt-Sendung zurückgeschaut haben. Für diese Sendung, die den Titel trägt: Karfreitag beim Propheten, Thomas Manns Gralssuche und die christliche Humanität. Und in der wir hörten einen Ausschnitt aus einer Aufnahme des Süddeutschen Rundfunks von 1954, in der Thomas Mann selbst sprach über seine liebsten Musikstücke. Die komplette Sendung ist erschienen bei der Hörverlag. Ebenfalls gingen wir ein auf den aktuellen Band Thomas Mann, Literaturkompakt von unserem Gast Rolf Füllmann, erschienen bei Tektum Baden-Baden, 160 Seiten, 14,90 Euro. Es ist ein Buch, das der Büchermarkt insbesondere jenen ans Herz legen möchte, die sich auf ebenso kurze wie kurzweilige Weise über das Leben und das Werk von Thomas Mann informieren möchten, die interessiert sind an einer aktuellen, die neuere Forschung bedenkenden Blicks, dieses weiterhin hochinteressanten, da mehrdeutigen, zahlreiche Diskurse auch gegenwärtiger Zeiten bedenkenden Schriftstellers. Es ist ein Band, der Thomas Manns interkulturelle Wurzeln würdigt, der die Gender Studies mitbedenkt und zugleich auf herausgehobene Weise einer beinahe untergegangenen Schicht verpflichtet zu sein scheint, dem Bürgertum. Undenkbar wäre die Sendung freilich ohne einen Text von Thomas Mann selbst, hier beim Propheten gefunden in Band 2 der großen kommentierten Frankfurter Werkausgabe bei S. Fischer, die den Titel trägt: Frühe Erzählungen 1893 bis 1912. Gleich wird es wieder weltlicher im Deutschlandfunk, wenn die geschätzten Kollegen von Forschung aktuell das Mikrofon übernehmen, und aus dem Studio des Büchermarktes verabschiedet sich von Ihnen Jan Dries.